wenn ich in Kolumbien lande, wirklich an dem Moment, wo ich das Flugzeug verlasse, gibt mir das Leben so eine Ohrfeige. Und ich weiss nicht, woran es liegt, ob es einfach die Unsicherheit ist, ob du jeden Tag in Kolumbien, wie du es erlebst und ob du überlebst, gibt dir so ein Gefühl von Leben, von Wachsein, von Dankbarsein, von in allem eine Möglichkeit zu sehen. Und das vermisse ich in der Schweiz.
Heute rede ich mit Maria Pezzola Lores. Maria ist in Kolumbien aufgewachsen und als kleines Mädchen in die Schweiz gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu können. Nach extrem viel Umweg ist Maria heute super happy mit einem eigenen Laden im Seefeld. Sie ist Designerin von wunderschönen Accessoires und Objekten. Ihr Laden heisst Tauta Home und sie arbeitet ganz nah zusammen mit Handwerkerinnen in Kolumbien. Sie erzählt uns heute, was sie an ihrem Heimatland vermisst, warum es aber auch jedes Mal wie ein Ohrfeigen ist, wenn sie dann wieder in Kolumbien landet. Sie erzählt uns auch, warum sie glaubt, dass wir in der Schweiz auch ein bisschen unsere Möglichkeiten verpausen und warum sie uns auch gerne ein bisschen rütteln. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit der Maria. Es geht los und wir hören, was sie sagt. Maria, was ist das Erste, was du am Morgen machst und was ist das Letzte, bevor du schlafen gehst?
Leider. Leider ist mein Wecker läuft über das Handy. Das ist so etwas, was ich ändern möchte. Und darum sage ich jetzt leider in Klammern, ja, nehme ich halt das Handy in die Hand. Und auch das Letzte, was ich am Abend mache, ist auch den Wecker einstellen für den nächsten Tag. Das ist eigentlich noch das Leider. Aber ich muss sagen, neben dem Leider bin ich ungefähr seit einem Jahr, gebe ich mir ganz fest Mühe, vom Montag bis am Freitag zu dem 5 am Club zu gehören. Und ja, dann stehe ich wirklich um 5 Uhr auf und habe meinen Moment, bevor ich Kinder wecke. Und ja, das gibt mir mega viel.
Was gehört zu deinem Moment?
Mein Moment am 5 Uhr am Morgen ist wirklich in Ruhe aufstehen, mein Training zu machen, mein Training zu absolvieren. Und ich einfach gemerkt habe, seit gut einem Jahr gibt mir das mega viel Kraft für den Tag. Einfach Ausdauer, schnell. Wir haben ein Laufband jetzt zu Hause. Ein Geschenk an mich selber. Und dann renne ich am Morgen, mache einfach meine Übungen ohne Stress und gehe dann wirklich so einfach mit dem ersten Höckli meine Kinder wecken.
Das heisst, du tust mit nüchternem Bauch oder gibt es noch einen Kaffee vorher? Oder
nein.
Rad, Wecker und Sport.
Und Sport. Ich bin ein Mensch, der immer Kleider rauslegen muss am Abend vorher. Das heisst, ich habe dann meine Trainingskleider und meine Kleider für nachher. Und ja, ich brauche wirklich so einen Ablauf und eine Ordnung. Und dann kann ich einfach gut den Tag starten. Also ich glaube, für mich das Schlimmste ist zu verschlafen. Crazy. Einfach, dann ist der Tag wirklich... Ja, genau. Und dann das Letzte am Abend, ja, ist wie auch noch schnell den Wecker stellen und schnell checken, was muss ich eigentlich alles morgen machen, ja. Eigentlich wäre es schöner mit einem Buch oder so, aber ich würde dich anlügen, wenn ich sage, wie, ja, ich lese noch mein Büchlein am Abend. Ja, ich schlafe dann eigentlich gerade ein, ja, also.
Es klingt trotzdem sehr organisiert und strukturiert. Hast du das schon immer gehabt, schon als Kind, die Eigenschaft?
Also Struktur ist mega wichtig für mich im Leben, auch seit klein. Bis seitlang, ich würde sagen, so im Teenageralter bin ich nicht so ordentlich gewesen. Also immer mit meinem Zimmer, mit meinen Kleidern, ja, aber im Leben würde ich sagen, super chaotische Teenager-Zeit gehabt. Ja. Viel Chaos, aber trotzdem doch immer die Struktur irgendwie gebraucht, ja.
Die Struktur hat dich auch gebracht. Wir nehmen heute auf in deinem eigenen Laden im Zürcher Seefeld. Bevor wir jetzt auf das eingehen, will ich von dir wissen, Maria, noch mal so ein bisschen zurück in deine Kindheit und Jugend. Du bist in die Schweiz gekommen als Kind von Kolumbien. Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen von dieser Geschichte.
Ja, also ich bin mit 10 bin ich in die Schweiz gekommen, zuerst nach Basel. Mein Stiefvater ist Schweizer und ein Basler. Also das heisst, wir haben die ersten Jahre von meinem Leben in Kolumbien gelebt. Sehr, eigentlich eine schöne Kindheit. Prägt natürlich durch Kolumbien in den 80er und 90er Jahren, wo sehr, sehr viel Probleme, also sehr viel Gewalt hat. Das heisst, zwar immer sehr lebendig, sehr, sehr authentisch Kolumbien, aber auch mit viel, viel Konflikt und viel Problem. Und Ende 90er Jahre entscheidet sich mein Stiefvater mit meiner Mami in die Schweiz zu kommen. Und ja, eigentlich sehr kurzfristig alles. Also, wir haben uns nicht da psychisch vorbereitet, dass wir nach Europa kommen oder in die Schweiz kommen. Und für mich persönlich, wie ich das als Kind erlebt habe, 10-jähriges Kind, ja, ist es ein sehr grosser Wechsel gewesen. Also schon mal die Sprache. Klar, das Schweizerdeutsch und das Deutsch hatte ich schon so ein bisschen im Gehör gehabt, aber meine Grosseltern, also meine Schweizer Grosseltern, haben damals Spanisch gelernt, um sich mit meinem Grossvater unterhalten und auch mit meiner Mami. Also es war alles sehr spanischlastig gewesen, eigentlich nicht die Idee gewesen, dass wir da hinkommen. Und ja, und dann kommen wir da hin, eben darum, die Sprache war sicher schwierig gewesen und ja, einfach der Umgang, einfach die Kultur, es war ein Kulturschock gewesen.
Also muss ich mir vorstellen, dass du kein Wort Schweizerdeutsch hast können oder so einzelne Sachen verstanden
ganz
hast?
Ganz wenig, nein. Also unser Leben hat sich wirklich in Kolumbien gedreht. Alle Expertfreunde von meinem Stiefvater, das sind zwar Deutsche oder Amerikaner, aber alles hat sich wirklich im Spanischen gedreht. Damals Kolumbien, die wenigsten haben Englisch geredet. Ja, es ist wirklich sehr, ja, ich bin als Kolumbianerin aufgewachsen mit Spanisch, ja. Also ich habe wirklich erst dann wirklich Deutsch oder Schweizerdeutsch gelernt, ja.
Zu dieser Zeit war Kolumbien nicht wirklich ein Tourismusland oder eine Destination, wo Europäer gesagt haben, komm, dort gehen wir mal schauen. Es ist eine sehr gefährliche Destination.
Also auch, dass mein Stiefvater dort gelandet ist, war crazy eigentlich zu dieser Zeit. Ja.
Ist das beruflich gewesen?
Ja, er hat damals gerade fertig studiert und hat sein erstes Praktikum damals bei der SIBA, also der Novartis, hat er damals gestartet. Und er hat Eltern, also meine Großeltern sind sehr offene Menschen, und die haben ihn sofort ermutigt und gesagt, du musst unbedingt das machen, ja. Obwohl mein Grossi mir schon immer gesagt hat, sie hat dann schon immer so ein bisschen Angst gehabt, aber ihm das nie natürlich gezeigt. Also er hat ihn ermutigt und er hat, ja, sicher einen verrückten Start in seinem Berufsleben gehabt, gerade in Kolumbien, ja.
Und dann ist er dort unten und hat deine Mutter kennengelernt.
Ja, genau. Und ich war dann ganz klein. Und genau, sie sind dann zusammengekommen, haben dann geheiratet. Und mein Stiefvater hat mich dann adoptiert, genau.
Und nach ein paar Jahren gesagt, so, Kolumbien, die Geschichte ist fertig erzählt, genau. Wir zügeln in die Schweiz.
Genau. Genau, ja, nach Basel. Ja, eben ein Kulturschock. Ich weiss noch, also in Basel gibt es so ein Programm, Integrationsklassen heissen die. Und das heisst, du bist ein Jahr, hast du nur Deutsch in der Schule, also du hast die anderen Fächer in dem Sinne nicht, du lernst wirklich die Sprache, was super ist und natürlich ein mega Vorteil gehabt, dass meine Grosseltern und auch mein Stiefvater ab Tag 1 in der Schweiz nur noch Deutsch geredet haben mit mir. Meine, ja, das ist nicht ein Vorteil, den viele andere Migrationskinder ja dann nicht haben. Das war super gewesen, wirklich bist du das ganze Jahr nur um Deutsch lernen und wirst dann so langsam integriert in den Sportalltag oder in die Mathe, dort wo du halt die Sprache weniger brauchst. Und das war super gewesen. Also ich habe mich sehr schnell integriert. Aber trotzdem, ich weiss noch, in der Integrationsklasse hat mir damals die Lehrerin, Frau Datta, ich weiss den Namen noch ganz genau, hat mir gesagt, sie hat italienische Wurzeln gehabt und hat mir dann so probiert, ich weiss nicht mehr genau, welcher Sprache sie mir das gesagt hat, aber es ist darum gegangen, dass sie mir gesagt hat, in der Schweiz sind wir nicht so touchy. Ja, weil ich alles und alle immer berührt habe. Und sie haben mir das gesagt, Maria, nein, mach das nicht. In der Schweiz sind wir nicht so, weißt du, Berührungen, ja, nicht so viel, nicht so viel, das ist viel besser. Und dort habe ich wirklich so, ja, das hinterfragt zum ersten Mal, dass ich ein Mensch bin, der viel berührt. Und ja, ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der jetzt weniger berührt. Ja, also mit meinen Kindern, Gott sei Dank nicht, aber sonst im Alltag, ja, habe ich mir das damals sehr zu Herzen genommen, um mich wirklich anpassen in der Schweiz.
Ja. Gibt mir irgendwie gerade einen Stich im Herzen. Das ist also ein Vorurteil, habe ich das Gefühl, von unserer Kultur. Ein bisschen eher auf der kühlen Seite.
Ja, aber wahrscheinlich habe ich wirklich alles angelangt. Ich war wirklich touchy-touchy. Ich weiss es nicht mehr. Ja, genau. Ja, aber das ist mir immer geblieben, der Satz von dieser Lehrerin. Ja.
Und Spanische... Du hast wahrscheinlich wenig spanisch sprechende Mitschülerinnen und Mitschüler gehabt, oder? Das war nicht eine Zeit, wo viele aus Spanien oder aus Mittel-Südamerika hergekommen sind.
Nein, also in dieser Integrationsklasse haben wir Amerikaner gehabt, Kanadier, aus Somalia haben wir gehabt, dann Kosovo, Italiener, Portugiesen. Aber nein, spanisch sprechende hatte ich damals wirklich niemand gehabt in dieser Klasse, nein.
Und hast es aber trotzdem immer beibehalten mit deiner Mami und die Sprache gepflegt.
Ja.
Bist immer fließend. Es gibt ja Kinder, die es dann nie ablegen wollen.
Ja.
Und du hast es gepflegt und und bist immer, es ist immer deine Muttersprache irgendwo durchgeblieben.
Ja, total. Also auch der Akzent. Die Leute glauben eigentlich nicht, dass ich nicht in Kolumbien lebe. Also ich finde, vom Akzent her wirklich habe ich das beibehalten. Ich muss aber auch sagen, ich bin mit 10 gekommen, also eine kindliche Sprache hatte ich. Und nachher natürlich die Alltagsgespräche mit der Mami sind dann natürlich nicht sehr tief. Also ich habe lange, und auch vor allem dann, als ich auch angefangen habe, Business machen mit Kolumbien, habe ich realisiert, dass mein Spanisch auf einem kindlichen Niveau geblieben ist und nicht eigentlich das Business-Spanisch ist, das ich eigentlich sollte haben. Also ich habe in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel spanisches Vokabular und gelernt, wie ich mich ausdrücken muss in der Arbeitswelt. Ja, genau.
Bevor du das Spanisch als Business-Sprache gebraucht hast, weil du nämlich ein eigenes Geschäft gegründet hast, bist du ja noch in die Schule weitergegangen in der Schweiz. Wie ist es weitergegangen? Was hast du für Schulen gemacht?
Also ich bin von der Schweiz, habe dann die Primarschule zuerst in Basel weitergemacht und dann in Zürich. Wir sind dann gezügelt, wieder wegen der Arbeit von meinem Stiefvater, sind wir dann auf Zürich gekommen. Ich habe dann am Schluss die SEC abgeschlossen, in Zürich, an der Minerva. Und nachher bin ich, weil ich vorher gesagt habe, Struktur ist mir eigentlich wichtig, aber dort so um die Teenagerzeit herum, dort haben sich dann meine Eltern scheiden lassen. Das hat dann der Kulturwechsel von Kolumbien in die Schweiz, hat das ihre Ehe nicht können durchmachen und überlebt. Und ja, dort so in dieser Teenagerzeit bin ich wie so ein bisschen los gewesen. Und ich glaube auch dort, wie zwischen zwei Kulturen. Ich bin aufgewachsen in Kolumbien, dass du El Bachillerato machst, also das Gymi machst, und nachher gibt es wie nichts anderes als studieren. Und dann komme ich in die Schweiz, es gibt so viele Möglichkeiten. Für mich ist es wie ganz klar gewesen, tief in mir rein, ich muss das Gymi machen, ich muss den Abschluss haben und ich muss auch studieren. Rein aber von meinem Deutsch-Level her damals ist es wie nicht gegangen. Und ich war so enttäuscht gewesen über mich selber. Auch enttäuscht oder zu sehen in meinem Freundeskreis, wir gehen alle ihren Weg und ich war wirklich dort wie lost gewesen. Leidenschaften von mir, immer Mode, das Design, also Fashion. Aber irgendwie habe ich weit nicht an das geglaubt. Vielleicht auch, und ich will da niemandem Schuld geben. Ich glaube, das ist wirklich so etwas Persönliches. Doch, wenn ich das Umfeld gesehen habe, auch durch meinen Stiefvater, der mich natürlich fest geprägt hat, sie sind alles Mediziner oder Ökonomen. Und ja, und dann komme ich so ein bisschen mit Design. Es war nicht das Richtige gewesen. Und also habe ich gedacht, dass es nicht das Richtige ist damals. Und ich bin wie zu wenig für mich eingestanden. Und bin so ein bisschen wie ein kleiner Vogel gewesen. Du könntest mich eigentlich alles fragen. Ich habe alles schon geschafft in meinem Leben. Also damals, dann quasi nach der SEC, habe ich für mich gehofft, dass ich ein Privatgymi machen könnte. Und dann hat damals mein Stiefvater wie gefunden, nein, komm, mach doch eine Lehre. Und dann auch wieder so die Enttäuschung. Aber nein, er glaubt nicht an mich. Also sie glauben nicht an mich. Und dann habe ich angefangen, Praktika da und dort machen, im Hotelleriebereich, dann auch mit also Erziehung, auch irgendwie mal in der Montessori, im Montessori-Kinski bin ich reinschauen, dann am Messen, also wirklich alles. Ich habe alles ausprobiert, was du dir vorstellen kannst. Und am Schluss dann gefunden, nein, komm, ich gehe in eine medizinische Richtung. Habe dann dort abgeschlossen. Aber wirklich, weißt du, so im Herzen immer gemerkt, hey, eigentlich ist das nicht das, was ich eigentlich will.
Was hat dir denn geholfen in dieser Zeit, rückblickend?
Was hat mir wirklich geholfen? Ich glaube sicher, also ich hätte mir natürlich gewünscht, ich bin ein Mensch, sehr harmoniebedürftig. Ich glaube, vielleicht ist das auch so der erstgeborene Syndrom. Also ich bin immer Mutter Teresa von allen. Und ich habe das Gefühl, ich habe sehr lange Zeit in meinem Leben nicht wirklich das gesagt, was ich wollte. Ich habe mich immer angepasst. Eben, es war super, wenn man das Land wechselt und in die Schweiz kommt. Ich habe mich immer anpassen an die Situation. Ich war immer ein Chamäleon und immer wollte möglichst harmonisch alles haben. Und ich glaube, damals hätte ich einfach wirklich bei mir auf den Tisch hauen und sagen, doch, das ist der Weg, den ich gehen will. Und ich habe mir dann auch oft die Sachen schön reden lassen. Komm, probier das doch mal. Du bist doch gut im Sozialen. Du bist gut mit Menschen. Ja, genau. Ich hätte einfach müssen, wie mein Charakter stärker geformt hat zu diesem Zeitpunkt und sagen, doch, das will ich. Und das wirklich sagen, rausschreien. Eben, ich will da niemandem einen Vorwurf machen. Ich glaube auch für meinen Stiefvater, der von einer anderen Welt kommt, ist wie das, ja, das ist ein kleines Hobby, ist doch eigentlich lässig. Mach doch deine Puppenkleider oder so ein bisschen das. Und meine Mami ist wie zu wenig Schweizerisch gewesen, um in diesem System da klarkommen zu können. Wir sagen doch, Maria, du machst das. Obwohl sie mich immer unterstützt in allem, aber wie vielleicht zu wenig das Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen ist wie zu wenig da gewesen, genau.
Du sagst, du bist Erstgeborene und ein bisschen harmoniebedürftig, vielleicht damals ein bisschen ein People-Pleaser gewesen, ohne das zu wissen, weil du einfach dich nicht querstellen wolltest. Mhm. Und wann ist dann der Moment gekommen, wo du gesagt hast, so, jetzt lange, das mache ich nicht mehr, ich muss auf mich hören?
Hey, auch dort wieder so, ich habe recht lange dann x verschiedene Jobs gehabt, also ich bin dann finanziell auf eigene Beine gestanden und realisiert eigentlich, hey, vielleicht ist eigentlich die Schule gar nicht das Richtige für mich. Ich war immer jemand, der es geschafft hat. Nie zu schade für irgendetwas. Ich habe immer gefunden, egal wo ich arbeite, ich tue das Maximum geben und das Maximum rausholen. Und eigentlich dann, bevor ich eigentlich meine Familie gegründet habe, also mit etwa 25, habe ich immer wieder eine sehr gute Freundin von mir besucht in Hongkong. Und für mich war eigentlich der Plan wie klar gewesen, ich zügle nach Hongkong. Vielleicht ist die Schweiz wie zu klein und nicht der richtige Ort für mich. Und für mich war eigentlich ganz klar gewesen, dass ich auswandere nach Hongkong und mit dieser Freundin mich selbstständig mache. Unser Plan eigentlich hatte. Und dann habe ich mit meinem damaligen Lebenspartner zu dem Moment dann die Familie gegründet, beziehungsweise ich bin schwanger geworden.
Wie alt warst du?
25.
Immer noch 25, ja.
25, 26. Nicht geplant. Und dann war es so wirklich, oh Gott, gehe ich jetzt nach Hongkong mit dem Schwanger, also mit dem Bauch. Mein Partner, hey Maria, bitte, irgendwie müssen wir das doch irgendwie ein bisschen überdenken, unsere Beziehung, du kannst jetzt nicht gehen. Und dann haben wir es gewagt und quasi sind wir zusammengeblieben mit dem Baby. Und ja, und dann ist wie Hongkong dann, ja, einen zweiten Platz gekriegt. Dann haben wir überlegt, komm, machen wir die Idee, die wir zusammen haben, in Zürich. Und zwar, ich erzähle es dir, die Freundin und ich haben das Gefühl gehabt, es gäbe keine Coffee Spaces für Mami und Kids. Und das war die Idee, eigentlich in Hongkong ein Kaffee aufzumachen, wo Mütter arbeiten können, ihr Business angehen können und wo ihre Kinder betreut werden. Also das war die Idee für Hongkong. Dann, als ich dann aber schwanger geworden bin, fand ich, okay, ja, ich bleibe doch in der Schweiz, haben wir dann gefunden, dann können wir doch das Kaffee da machen. Ja, es hat sich alles eigentlich als kompliziert dann herausgestellt, weil man dann, also zu dem Zeitpunkt in Zürich, wie die Concept Stores noch nicht gegeben hat und wir haben uns dann damit auseinandergesetzt, wie viele Lizenzen es da eigentlich braucht. Und ja, und dann sind wir so wirklich verschrocken und haben gesagt, also komm, pausieren wir das Thema noch. Und jetzt eigentlich 10 Jahre später mit Gazatauta habe ich dann eigentlich den Schritt gemacht. Zwar ist nicht Mami Kids Coffee, aber Concept Store mit kolumbianischer Gastronomie und kolumbianischem Design, genau. Also am Schluss, ich habe eigentlich schon immer gewusst, in welche Richtung ich gehen will, aber es hat dann immer wieder doch so Baustellen gegeben, wo dann den Plan immer so ein bisschen in die Länge dann gezogen haben, ja, genau.
Aber es ist so schön zu sehen, dass du es nicht aufgegeben hast, dass du irgendwie im Hintergrund immer wieder plottet hast an dem Traum und nicht irgendwann gesagt hast, okay, vielleicht bin ich halt nicht kreativ, wenn niemand an mich glaubt und vielleicht ist es ja wirklich nur eine blöde Idee. Du hast es irgendwo immer weiterverfolgt. Mhm. Auch wenn es vielleicht nur manifestieren war oder an der Idee weiterdenken. Du hast immer daran geglaubt.
Ja, total, total. Und ich glaube auch, fragst du, Wendepunkt. Ja, ich bin lang, ich weiß nicht, los, klingt so ein bisschen ein trauriges Wort, aber vielleicht nicht los. Ich bin einfach so ein bisschen, ja, was gibt es da für ein gutes Wort? Ist los negativ? Ist das ein trauriges Wort?
Nein, das finde ich nicht. Das ist sehr ein typisches Wort für die Zeit. Mhm. Zwischen entscheiden, welche Lehre machen, Lehre durchziehen. Man hat noch keinen eigenen Lohn. Man ist ja abhängig von dritten Personen, die vielleicht darum auch dürfen reinreden. Mhm. Und so nach alter Schule. Mhm. Und darum finde ich Lost kein negatives Wort, sondern sehr ehrliches.
Ja, ich bin einfach am Finden gewesen. Und wo aber der Moment wirklich gekommen ist, wo ich realisiert habe, hey, es muss wie etwas passieren in deinem Leben und nicht nur von Job zu Job und von Idee zu Idee, sondern du musst es wirklich durchziehen, ist in dem Moment gewesen, wo ich schwanger geworden bin. Es war wie so gewesen, oh Maria, du bist jetzt im Fall verantwortlich für einen Mensch, du willst ein Vorbild sein und jetzt musst du einfach wirklich etwas durchziehen.
Also du bist zum ersten Mal schwanger und in dieser Zeit entscheidest du dich, jetzt ist der Moment, ich mache mich selbstständig. Ja. Zwei Schwangerschaften auf einmal quasi.
Ja, genau. Mitte 20, ich war die erste im Freundeskreis, die schwanger war. Also ich habe Freundinnen, die jetzt schwanger sind. Das war wirklich crazy damals.
Wie bist du?
38.
Gutes Alter.
Für immer 38 bin ich jetzt. Genau, ich habe mega viel Support gehabt. Es war auch schön von all meinen Freundinnen, die an einem ganz anderen Ort in ihrem Leben gestanden sind. Alle wirklich mega, mega herzig zu mir. Alle, Maria, du schaffst das. Das ist wirklich auch das, was du gebraucht hast. Weißt du, in all dem Lostsein, was wir vorher gesagt haben, ist vielleicht die Schwangerschaft eigentlich das Beste gewesen, was mir passieren konnte. Ich habe mich wirklich fokussiert mal auf mich und auf was ich jetzt wirklich in den nächsten Jahren möchte sein oder erreichen oder sagen, jetzt ist der Moment, doch, wieso, du bleibst nicht für immer 18 und die Leichtigkeit und crazy und in Zürich, ich hatte eine super gute Partyzeit, Ausgangszeit, ich habe gelebt und gemacht und alles ausprobiert, aber es war wieder ein Moment, hey, jetzt ist fertig, jetzt musst du wirklich ja, dein Leben in die Hände nehmen. Du hast jetzt ein Kind. Ja, genau.
Du hast Tauta gegründet.
Mhm.
Erzähl, was ist Tauta? Was war die Idee damals?
Also Tauta ist damals im 2011/12, als ich gegründet habe, ist eigentlich eine Plattform für kolumbianisches Handwerk in der Schweiz. Also wir haben damals gestartet nur mit Home Accessory, also alles nur fürs Zuhause, für den Tisch, um es zu verschönern. Die Idee ist entstanden, eigentlich, oder die Inspiration ist eigentlich meine Mami. Meine Mami ist eine Kolumbianerin. Sie hat immer unser schönes Zuhause ermöglicht oder gegeben. Immer gekocht für alle. Alle Freunde waren willkommen gewesen. Ja, einfach einen Wert gegeben, wie wir aufwachsen. Und sie hat immer gefunden, hey Maria, in Südamerika oder in Kolumbien vor allem gibt es so schönes Handwerk. Eigentlich so schade, dass man immer nur die negativen Seiten von Kolumbien kennt. Aber eigentlich das, wo so viele Handwerker in Kolumbien erschaffen, das hat keine Plattform. Genau. Und dann mit dieser Schwangerschaft habe ich dann gegründet, zu einem gewissen Zeitpunkt. Damals habe ich in der Gastro geschafft, in der Gastronomie. Ich habe in der Atelierbar geschafft, an der Bergas. Und irgendwann ist es einfach mit dem Bauch, auch wenn ich super, super Stammkunden hatte dort, ist wie meine, ja, mein Bauch war einfach im Weg.
Was hast du gemacht?
Hey, ich war dort einfach im Kaffee. Ich hatte eine Morgenschicht im Kaffee. Und ich muss auch sagen, auch diese Zeit, eben jeder Job, den ich hatte, hat mich so weitergebracht. Ich habe zu dieser Zeit, ich habe wahrscheinlich etwa ein Jahr damals geschafft, dort in der Atelierbar, ich war Kaffeetante am Morgen. Da habe ich so gute Menschen kennengelernt, die nachher mich auch immer wieder weitergebracht haben. Immer wieder war es so, hey, ich muss doch irgendjemanden kennt haben aus dieser Gastrozeit, also wo irgendwie mir ein Störli aufmachen kann. Und so war es wirklich auch gewesen. Also wirklich, ich habe aus allen Jobs immer das Beste rausgeholt. Und auch jetzt eben der letzte Job, irgendwann eben der Bauch geht nicht mehr. Und dann fange ich mich eigentlich an zu fokussieren, hey, bringen wir kolumbianisches Design, kolumbianisches Handwerk in die Schweiz. Und ich bin dann auch reisen so und habe dann ja, eigentlich so gestartet, Handwerker kennenlernen und mich einfach wagen. Und an niemand mehr anders irgendwie hören, sondern wirklich, ich ziehe das jetzt durch. Ja.
Jetzt stelle ich mir vor, du hast an der Atelierbar geschafft, super spannenden Job zum Menschen kennenlernen. Mhm. Man ist dort auch ein Psychologin, wenn man so einen Beruf hat. Ich habe auch in der Gastro geschafft und lernst ja Leute kennen und lernst sie auch lesen und machst gute Bekanntschaften. Aber man wird jetzt nicht reich in der Gastro, mhm, auch wenn du gutes Trinkgeld hast.
Ich habe super Trinkgeld gehabt. Wahnsinnig.
Das glaube ich dir sofort.
Das war eine gute Zeit gewesen, ja.
Aber genug auf der Seite gehabt, um zu sagen, mal, ich starte ein Business?
Nein, sicher nicht genug. Nein. Aber ja, gewagt habe ich es. Ich muss sagen, obwohl ich selber nicht die Menge an Geld auf der Seite hatte, habe ich wie zu diesem Zeitpunkt alle Menschen gehabt, die hinter mir gestanden sind. Neben meiner Mutter und meinen Geschwistern. Auch mein Partner. Zwar waren wir damals noch nicht verheiratet, aber ja, ich würde sagen, er ist der grösste Supporter. Er ist, hat immer an mich geglaubt, von Tag 1. Ja, genau.
Vielleicht ist er das fehlende Puzzlestück gewesen.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Obwohl, es ist lustig, auch als ich ihn dann kennengelernt habe, eigentlich kurz vorher, wir waren noch nicht lange zusammen, als ich schwanger geworden bin. Und ich eigentlich eben nach Hongkong wollte und die Nase voll hatte von Männern in Zürich, ist er gekommen. Eigentlich ja. An einem Geburtstag, am 23. Dezember, habe ich ihn kennengelernt. Nie gedacht, dass das der Mann für mich, ja, fürs Leben wird. Ja, Zufall, Schicksal, es hat einfach so müssen sein. Und vielleicht, wie du sagst, ist er der Mensch gewesen, der gefällt hat in meinem Leben, ja.
Also dann gehst du schwanger, in einer relativ frischen Beziehung, reist du auf Kolumbien und lernst Handwerker kennen, mhm, und Handwerkerinnen. Mhm. Und dann?
Ja, und dann nimmt endlich alles Form. Ich mit dem Baby, mit meinem Erstgeborenen, der auch einfach so perfekt alles mitgemacht hat, so verständlich, auch als Baby, einfach ein so gutes Baby war und mir eigentlich so einfach gemacht hat, die Firma dann zu gründen. Wir finden dann mit der Zeit, ist auch nicht einfach gewesen, aber alles, ich denke einfach, du hast Ziel, du hast Visionen, es ist nicht immer einfach und es sollte auch nicht immer einfach sein, weil amigs die Schwierigkeiten bringen dich eigentlich so wie zu neuen Strösschen. Und ja, man hat eine Idee, bis zu der Idee oder bis zum Ziel, obwohl das Ziel, finde ich, gibt es ja nie, du bist ja immer dran am Aufbauen, am Weiterarbeiten, aber die kleinen Probleme zeigen dir neue Sachen auf und vielleicht auch neue Lösungen. Ja, es ist einfach der Prozess. Und in Kolumbien war es so, dass, als ich die Handwerker gesucht habe für unser Projekt, dass es sehr schwierig war, die sich für sich zu gewinnen. Die haben das Vertrauen wie nicht gehabt. Haben das Gefühl gehabt, du, Kolumbianerin, die irgendwo lebst, ganz weit weg, die wir nicht kennen, kommst da hin und willst unser Handwerk dort anbringen. Ja, es war so ein bisschen Misstrauen von ihrer Seite und von meiner Seite einfach so das Kämpfen, bitte glauben doch daran, dass wir schon etwas Schönes zusammen erschaffen. Und ich hatte dann das Glück gehabt, damals zu diesem Zeitpunkt hat es eine Organisation gegeben, oder wo es immer noch gibt, Pro Colombia und Artesanías de Colombia, das sind zwei Organisationen in Kolumbien, die genauso wie so eine Brücke machen, also zwischen dem Designer und dem Handwerker. Und durch sie, also ich habe dann wie meine Idee können der Organisation erzählen und sie sind dann die Menschen gewesen, die sich dann quasi darum gekümmert haben, dass die Handwerker an mich glauben und auch wirklich mit mir zusammen arbeiten wollen. Und ich glaube, ohne sie wäre das noch schwieriger gewesen, die richtigen Handwerker zu finden, wo jetzt eigentlich die meisten seit 10 Jahren mit uns zusammen arbeiten. Ja.
Gestartet hast du mit einem Online-Shop, so habe ich dich das erste Mal wahrgenommen. Mhm. Und wie sind die ersten Jahre gelaufen? Mhm. Ist es sofort ein Erfolg gewesen? Oder ja, hast du zuerst einen Namen erarbeiten zuerst?
Ja, also es ist alles viel Arbeit. Ist Teil vom Prozess. Also genau, wir haben als Online-Shop angefangen und natürlich wie alle kleinen Brands sind wir an allen Märkten und Pop-ups haben wir teilgenommen, die du dir vorstellen kannst, in Zürich und Umgebung. Also Weihnachtsdorf am Bellevue, 3 Jahre mitgemacht, 3 Jahre gefroren, aber ja, das war einfach Teil gewesen. Es hat müssen sein, um Bekanntschaft oder können, ja, bekannt werden in Zürich und Umgebung. Auch dort so gute Leute auf dem Weg kennengelernt, so viele Menschen, die an uns geglaubt haben. Du fragst, schwierig war. Ja, ist eher schwierig war. Vor allem sind Produkte, die man wie noch nicht kennt hat in Zürich. Ich würde aber behaupten, wir haben eigentlich mit Auto an einem sehr guten Moment angefangen. Weil jetzt einfach in den letzten Jahren alles, was mit Südamerika oder überhaupt mit Kolumbien zu tun hat, ein riesiger Hype geworden ist, also gehabt hat und immer noch ist. Also, ist unglaublich. Sechs Mode, also Joana Ortiz, Aquazura, wir haben so viele tolle Brands und in der Musik, ja, alle Musiker, die man halt jetzt gerade im Moment hört. Also, wir haben wie können mit auf einer Welle mitreiten. Das war mega lässig gewesen. Aber natürlich, dass es Produkte sind, die der Schweizer nicht gekannt hat. Und der Schweizer ist ein guter Kunde, aber auch ein sehr, hat hohe Ansprüche an Qualität und so weiter und so fort. Also, es ist sicher, sind schwierige Jahre gewesen, die ersten Jahre. Sehr, sehr schwierig. Aber ja, mit jedem Jahr sind wir grösser geworden. Wir einfach dran geblieben, wirklich. Und jetzt haben wir unseren eigenen Laden. Wir haben aber, wie ich davor gesagt habe, wir haben wirklich einfach tolle Leute gehabt, die an uns geglaubt haben. Also zuerst mit diesen Pop-Ups, mit diesen Weihnachtsmärkten, dann Läden gehabt, die immer an uns geglaubt haben. Also Robin vom Raum Reolon da im Seefeld, dann Europa-Allee, Fashion Pie, ein Laden, der einfach auch immer an uns geglaubt hat und der uns dann auch weitergebracht hat an einer Zusammenarbeit, mega schöne Zusammenarbeit mit dem Jelmoli. Wir haben mega, mega cool mit dem Jelmoli zusammen arbeiten. Sie haben wie personalisierte Produkte von uns dann gehabt für ihre Jelmoli-Store hier an der Bahnhofstrasse. Ich durfte eine Home-Story mit ihnen machen. Also weißt du, wirklich so coole Leute kennengelernt, die einfach sagen, wow, so toll, was du machst. Und es war so gut gewesen, so balsam für die Seele, dass deine Vision ja, aufgeht. Mega, mega, mega toll.
Du erzählst jetzt auch von den Highlights und ich frage mich, hat es auch Fails gegeben? Sachen, wo du als Unternehmerin sagst, ui, dort haben wir uns verschätzt, oder?
Ja, also, was ich, oder das tue ich mich immer wieder fragen und jedes Mal gebe ich mir vielleicht ein bisschen andere Antwort selber, aber ich weiss nicht mehr, ob ich das Business allein ohne einen Partner würde aufmachen. Also ich glaube, das ist wie das Schwierigste gewesen. Ich habe natürlich immer meinen Mann, meine Mami, meine Geschwister, all meine Freundinnen sind schon mal an irgendeinem Pop-up an der Front gestanden und haben mir geholfen verkaufen. Aber wirklich so, dass die tägliche Sorge mit jemandem zu teilen, hätte ich toll gefunden.
Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil dein Traum war ja gewesen, mit deiner besten Freundin in Hongkong etwas zu machen und am Schluss hast du gesagt, komm, ich mache es allein. Das heisst eben, die Selbstständigkeit, das ganz allein sein, ist nicht nur ein Vorteil.
Ja, also das Leiden, amix einfach mit jemandem zu teilen, wäre schon schön. Und vor allem, klar, ja, ich sage alles meinen Freundinnen oder meinem Mann oder meiner Mami, aber sie sind einfach zuhörer und sind nicht doch ganz im gleichen Boot dann mit dir und fühlen das. Ja, ich glaube, das wäre so ein Ding, das ich mir immer noch nicht selber beantworten kann, ob ich jetzt, wenn ich nochmal ein zweites Business würde starten, würde es nochmal allein machen. Obwohl, wenn man jetzt Gas und Auto anschaut, ist ja bis zweites Business, eineinhalb. Und dort ist ja meine Mami an der Front. Also ja, vielleicht doch auch für ein drittes Baby quasi, würde ich glaube schon jemand anderes noch mit ins Boot müssen holen. Ja.
Gas und Auto ist dein erster physischer Laden. Neu aufgegangen. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, es waren 10, fast 11 Jahre Arbeit mit Auto gewesen. Eben, ich merke, es kommt an, der Brand kommt an, die Leute schätzen das Handwerk, schätzen auch das Farbige, unsere Idee dahinter. Und seit etwa 3 Jahren habe ich eigentlich an unseren Events mit Delta immer meine Mami noch ins Boot geholt. Meine Mami ist eine ausgezeichnete Köchin. Wir durften aufwachsen mit immer ganz frischem und ganz feinem Essen.
Arepas.
Arepas unter anderem. Und meine kleine Schwester wird jetzt dann 18 und quasi aus einer Vollblut-Mama, wie es meine Mami immer war, hat sie immer mehr Freizeit gehabt. Und ich habe gefunden, hey Mama, eben, du musst an dich jetzt denken, meine Schwester geht jetzt aus dem Haus, du kochst so wahnsinnig gut, hey, du musst das, was du kannst, deine Leidenschaft, aus dem müssen wir Geld machen. Und das heisst, an den Events, die ich mit Delta hatte, habe ich dann angefangen, meine Mami mitzunehmen. Und sie hat dann quasi unsere Kunden, die vielleicht nicht in dem Moment das Geld haben, um etwas bei Delta zu kaufen, können sie trotzdem noch ein bisschen etwas von der kolumbianischen Kultur mitnehmen in Form von einem Häppchen. Und wir haben dann gemerkt, hey, das funktioniert mega gut. So das Zusammenkommen von beiden Welten an den Events. Und ich habe ihnen gesagt, Mama, jetzt musst du Gas geben, Auch dort, oder? Ich verstehe sie, wenn du allein etwas startest, hast du ein bisschen die Angst. Und ich habe realisiert, okay, allein macht sie es irgendwie nicht, also muss ich ihr jetzt helfen. Und natürlich auch selber denkend an unseren eigenen Brand, wo das Ziel ja schon lange war, den eigenen Laden zu haben, um auch wirklich unseren Kunden die ganze Welt, also die Experience von Delta können, näher bringen, musst du deinen eigenen Laden haben, musst deine eigene 4 Wände haben. Klar, du kannst wunderschöne Pop-ups haben, an Ort sein, für einen kurzen Moment, aber du kannst ihnen nie die Experience geben, die du willst geben. Und für mich war es wirklich klar gewesen, wenn ich einen Laden aufmache, mache ich es nur mit der Gastronomie zusammen, also zusammen mit meiner Mami. Und dann habe ich ihnen das vorgeschlagen, geschmackhaft gemacht und haben dann visualisiert, wie vieles in meinem Leben in den letzten Jahren oder seit ich das Kind, meinen ersten Sohn habe, einfach sich das vornehmen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich so dankbar. Und wenn ich die Geschichte erzähle, kann ich es an mich gar nicht glauben, weil wir haben uns im August vor einem Jahr, also August 24, wir sind 25, gell, ja, 24.
Noch ein paar Monate im 25.
Oh mein Gott. Dort habe ich meinem Mann gesagt, hey, schau, wir müssen jetzt den Schritt wagen. Komm, suchen wir eine Location in Zürich. Und ich habe gerechnet, wir brauchen sicher 6 bis 12 Monate, wenn wir Glück haben, zu einer coolen Location in Zürich. Und ich hatte dann ein Event im Seefeld, auch wieder einfach tolle Leute, wie so ein Pop-up, wo einfach gut gelaufen ist. Und dann habe ich wieder die Robin vom Raum Reolon, wo meine Nachbarin jetzt ist, ist auch gekommen zum Event. Und ich habe gesagt, hey Robin, ich sehe, unser Laden muss da im Seefeld sein. Die meisten Kunden, Stammkunden sind aus der Goldküste. Ich will da sein. Seefeld, das ist die Location. Obwohl ich eigentlich ein Kreis 4 und 5 Kind bin, ich habe sehr, sehr lange dort gelebt und eine coole Zeit dort gehabt, aber ich habe gewusst, meine Kunden sind im Seefeld. Und ich sage ihnen das an einem Freitag. Und am Montag, also ja, übers Wochenende, am Montag bekomme ich dann da verschiedenste WhatsApp-Nachrichten von ihr und dann habe ich gedacht, irgendeine Kundin, irgendetwas mit, wegen einem Produkt. Und irgendwie am Abend dann, wo ich im Bett liege und schnell so meine WhatsApp-Natur gehe, sehe ich von der Robin die Bilder von dieser Location. Und ich bin durchgetrennt, habe ich wieder angerufen am Abend noch. Ich sage, hey Robin, wie bitte? Ja. Es sagt der Eigentümer da vom Haus, hat sie angesprochen, ob sie echt jemanden kenne, der eine Location sucht. Und lustig, weil am Event, wo ich ihr das gesagt habe, hat sie gesagt, ja Maria, ist im Fall noch mega schwierig. Ich so, look, egal, bitte behalte deine Ohren offen, vielleicht hörst du ja etwas. Das war wirklich einfach ein paar Tage später gewesen. Und ich bin dann am Dienstag dann die Location anschauen mit meinem Mann und wir sind beide wie so, und er ist sehr kritisch und hinterfragt alles. Und wir sind beide da reingelaufen und die Location hat wirklich ganz anders ausgesehen. Und wir haben aber genau, ich bin reingekommen und ich habe gesagt, look, da wird die Bar sein, da sind Stühle, so, und ja, und so hat es eigentlich angefangen. Also crazy. Wirklich, wir haben nicht gesucht. Wir haben die Location nicht gesucht. Sie hat uns gefunden, ja.
Jetzt sitzen wir da, es ist traumhaft. Ich kann mich aber erinnern, noch vor ein paar Wochen hat es einen Zettel an der Tür gehabt, geschlossen, weil noch ein paar Sachen geregelt werden. Und du hast auf Social Media geteilt, das, was du vorher angesprochen hast, mit den Lizenzen, gell, das ist dann auch eingetroffen, weil er Getränkeausschank hat und eben auch Essen anbietet. Wie ist das in der Stadt Zürich, so etwas zu eröffnen? Es werden einem schon ein bisschen Steine weggelegt, darf man das sagen?
Ja, es ist ein frustrierendes Thema. Und eigentlich jetzt nach fast einem Jahr, wo wir jetzt alle Lizenzen endlich haben und den Laden können aufmachen können, habe ich von so vielen Menschen gehört, Maria, man muss das melden, den Medien. Und ja, am Schluss irgendjemandem die Schuld geben, wäre eigentlich einfach. Aber ich war erstaunt, dass in der Stadt Zürich doch so viele Sachen nicht so smooth laufen. Und ja, für dich als Unternehmer, wo so ein Projekt hast, wo willst du eigentlich Arbeit generieren, wo Steuern zahlst, das einfach so komplex kann sein. Also meine Erfahrung war einfach, dass die Beamten oder die Stadt Zürich einfach unterbesetzt ist. Jetzt mit den Stellen, wo ich zu tun hatte, dass viele Teilzeit arbeiten. Also die Telefonzeiten sind so kurz und die Leute einfach total, ich weiß nicht, ob überfordert, aber sicher einfach überbelastet sind mit ihrer Arbeit. Und dass du für die Antwort von einem Mail sehr, sehr lange Wartezeit hast. Und das bedeutet für dich als Unternehmer Geld, Geld, Geld. Ja, es ist wahnsinnig frustrierend. Ich bin sicher, in diesem Jahr bin ich gealtert. Ich habe so viele weisse Haare bekommen, weil es hat so viele Momente gehabt, wo ich gedacht habe, hey, wir schaffen das einfach nicht. Das war crazy. Wir haben eine Umnutzung gemacht. Also der Laden, den wir gemietet haben, war vorher ein Beauty-Space. Also hat nichts mit Gastro zu tun gehabt, nichts mit Retail, gar nicht. Darum haben wir wirklich von Anfang an, von Zero anfangen. Und wahrscheinlich, wenn wir natürlich eine andere Location genommen hätten, die schon Gastro-Lizenzen hatte, wäre das komplett eine andere Geschichte gewesen. Klar, wir haben es uns jetzt wie... Wir haben die schwierigste Ausgangslage gehabt. Aber das haben wir jetzt gemeistert. Wir haben jetzt ja, nach einem Jahr all die Lizenzen bekommen. Aber ja, es war wahnsinnig frustrierend. Sehr, sehr frustrierend. Ja, mit der Stadt und die Lizenzen zu bekommen, ja. Verrückt. Und ja, und darum, wo du da gekommen bist, oder das Zettel, das du an der Tür gesehen hast, ja, das sind so die letzten Steps gewesen, bevor wir alle Lizenzen bekommen haben, ja.
Ich finde das so spannend, weil in Kolumbien haben vielleicht deine Freundinnen das Gefühl, wenn du in Zürich etwas aufmachen willst, geht alles zack, zack, kein Problem. Wie wäre es, wenn du einen Laden in Kolumbien aufmachen administrativ?
Ja, natürlich auch. Es ist auch chaotisch und es ist korrupt auf eine andere Art. Und ich muss sagen, an dieser Stelle habe ich mich ein paar Mal schlecht gefühlt, weil ein paar Mal hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir wie in Kolumbien so korrupt sind. Also, ja, eben Korruption ist ja überall. Aber dass ich so korrupt könnte sein, dass wir könnten sagen, jetzt nehmen wir Geld in die Hand und zahlen irgendjemanden und dafür bekommen wir jetzt die Lizenz.
Dafür ist morgen offen.
Ja. Dafür deine Mitarbeiter, eben, du musst Löhne zahlen, du musst Miete zahlen, deine Kunden, Frustration. Viele Leute verstehen es nicht, oder? Wir haben die Location als Pop-up offen gehabt. Dann haben wir wieder müssen zumachen und wieder aufmachen, eben die Kunden wieder zurückgewinnen. Ja, die Leute verzeihen ganz wenig. Ja, und vor allem in dieser Erlebniswelt, oder? Wir kreieren Erlebnisse da rein und ja, es war frustrierend. Es ist wirklich, also wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt. Aber ja, amigs hätte ich mir schon gewünscht, wäre ich in Kolumbien gewesen.
Du bist dran geblieben und es hat alles geklappt. Gibt es sonst noch Sachen von Kolumbien, die du da vermisst? Also ich will nicht sagen, dass du Korruption vermisst.
Nein.
Aber ich habe dich, glaube ich, richtig verstanden. Einfach eine Art, um Sachen zu lesen.
Ja.
Was fehlt dir von Kolumbien, wenn du da in Zürich bist oder in der Schweiz?
Also ich glaube, auf der ganzen Welt sind schwierige Zeiten. Es ist für niemanden einfach auf der Welt. Auf persönlicher Ebene, auf finanzieller Ebene sind schwierige Zeiten. Überall. Aber ich kann trotzdem behaupten, in der Schweiz leben wir immer noch in einer Art Bubble. Auch wenn in der Schweiz Sachen für gewisse Leute sich verschlechtert haben. Aber auch da, wir sind immer noch mega privilegiert. Ganz, ganz, ganz fest. Und jetzt mit dem Laden haben wir natürlich wahnsinnigen Kundenkontakt. Wir leben, ich würde sagen, zu 99% sind alle unsere Delta-Kunden, egal ob im Laden oder im Kaffee, so tolle, inspirierende Menschen. Wir haben so gute Gespräche, wir lernen so tolle Leute kennen. Aber es hat doch immer wieder frustrierte und ja, unglückliche Menschen. Und klar, du siehst nicht dahinter. Du siehst ja nur einen kleinen Moment von einem Menschen hier im Laden, aber du denkst, oh, du lebst in eines der tollsten und reichsten Länder der Welt. Und eigentlich könnte es so viel einfacher sein. Ich glaube, im Allgemeinen, wenn ich in Kolumbien lande, wirklich an dem Moment, wo ich das Flugzeug verlasse, gibt mir das Leben so eine Ohrfeige. Und ich weiss nicht, woran es liegt, ob es einfach die Unsicherheit ist, ob du jeden Tag in Kolumbien, wie du es erlebst und ob du überlebst, gibt dir so ein Gefühl von Leben, von Wachsein, von Dankbarsein, von in allem eine Möglichkeit zu sehen. Und das vermisse ich in der Schweiz. Ich bin wie eine Schlaftablettengesellschaft. Man kann mega fest motzen über die Sachen, aber eigentlich sehen, wie viele Möglichkeiten du hast, das vermisse ich in der Schweiz. Und auch wenn ich jetzt wieder die Freundin in Hongkong an sie denke oder einfach meine Freundschaften in Kolumbien, das sind alles so Macher. Und die fallen voll auf die Nase. Aber es ist so wie das Abhaken, also komm, das Nächste. Das vermisse ich in der Schweiz. Du bist sehr ängstlich, du willst keine Fehler machen, sich anpassen, nicht auffallen. Man hat deine Meinung sagen, nur in gewissen Kreis. Ja, ich glaube, so wirklich so das Leben leben. Eigentlich sich überlegen, dass jeder Tag der Letzte sein könnte und einfach das Maximum geben. Das finde ich, das vermisse ich auch in der Schweiz.
So eine volle Präsenz, nicht dass auch gestern hätte ich das und genau. Morgen muss ich dann, sondern einfach jetzt hier alles
dafür geben. Jeder Moment könnte dein Letzter sein. Oder wirklich in Kolumbien ist es wirklich so, ich lande, das Leben gibt mir eine Ohrfeige, weil du könntest gerade, deine Taschen können gerade gestohlen werden, das Auto hält nicht für dich am Zebrastreifen. Also es ist wirklich, du bist ständig unter Adrenalin. Was ja auch wieder sehr krass kann sein. Das schätze ich dann wieder, wenn ich in die Schweiz komme und so in diesem safe Bubble Place bin. Aber ja, so wollen machen, einfach die Macherkultur.
Wenn du auf Kolumbien gehst zu deinen Handwerkerinnen, die haben sicher auch Töchter, was haben die für ein Leben? Wie wachsen die auf? Wie ist Kolumbien heute?
Also Bildung, Gott sei Dank, immer verbreitet. Natürlich, es gibt immer noch einen grossen Teil von Analphabeten oder von Menschen, die nur das Minimum an Schulzeit abschliessen. Aber was ich super glücklich bin, ist einfach, alle Kinder von diesen Handwerken, mit denen wir zusammenarbeiten, haben eine Ausbildung, haben eine Schulbildung. Mädels, die an die Uni gehen, weisst nicht mehr, nicht einmal bei ihnen in der Stadt, sondern können wegziehen, in anderen grösseren Städten sind. Ja, Bildung ist alles. Bildung ist alles klar, die Handwerkerinnen geben ihren Kind das Handwerk weiter, aber sie sind so wie an einem Punkt, wo sie sagen, hey, nein, die Schule ist an erster Stelle. Und nachher, ja, kannst zum Handwerk wieder zurückkommen, aber ja, Bildung und ja, ich bin super glücklich und dankbar zu sehen, nicht nur eben die Schulbildung natürlich von den Kindern, aber auch das Finanzielle, dass sich ihr Haus können renovieren, einen zweiten Stock können bauen, damit jedes Kind ein Zimmer hat. Einfach all diese Schritte, seit es gesehen über 10 Jahre, ist mega toll. Ist urschön. Ja.
Du ziehst Kinder in der Schweiz gross, du hast mittlerweile 2 Buben. Wie kolumbianisch erziehst du sie? Was gibst du ihnen mit von deinem Mutterland? Sie reden also Spanisch.
Ja, also die Eltern sehr gut, würde ich behaupten. Der Kleine noch nicht so. Er versteht alles, aber es ist so ein bisschen... Unsere Familiensprache ist Deutsch. Aber Gott sei Dank ist auch meine Mami da. Wir haben viele Leute um sie herum, die auch Spanisch reden. Also, nein, Spanisch, sie werden Spanisch können. Ich freue mich auch in Zukunft, sie mal auf einen Austausch nach Kolumbien zu schicken. Und wie kolumbianisch erziehen sie? Also sie haben meine dunkle Haut. Also sie sehen jeden Tag im Spiegel, dass sie doch andere Wurzeln haben als nur die Schweizer Wurzeln vom Vater. Ich erziehe sie streng in Umgangsformen. Also für die Kolumbianer ist es sehr wichtig, das Grüezi und das Adieu und das Danke und das Aufstehen für die ältere Person im Tram. Also all diese Sachen, da bin ich streng. Und mein Mann ist da auch sehr streng. Mit kolumbianischer Musik wachse ich auf. Also bei mir im Auto ist immer Latino-Latino-Musik, die Arme.
Oh, ich wollte mit dir mitfahren.
Die Arme. Genau, da sind sie sicher sehr, sehr kolumbianisch. Und natürlich durch die Auto, oder? Sie haben so viele Berührungspunkte mit dem kolumbianischen Handwerk. Total. Das kolumbianische Essen durch meine Mami. Also ja, no. Sie sind schon sehr kolumbianisch. Kolumbianisch, ja, und Kolumbianer. Und sie lieben es, nach Kolumbien zu reisen. Und ich weiss noch, das erste Mal, als wir in Kolumbien waren, hat mein Grösserer mir gesagt, Mama, oh, sie sehen alle so wie ich aus. Ja. Obwohl, ich meine, er ist so schweizerisch. Aber ich glaube, ja, das hat ihm Eindruck gemacht, dass er einfach einer von ganz vielen ist dort. Ja.
Mir ist aufgefallen, wo wir uns unterhalten haben vor ein paar Tagen, hast du einen Appenzellergurt angehabt? Weißt du, so einen Kühligurt? Ich habe auch wieder einen an. Ich liebe dich. Ich habe auch so einen. Aber irgendwie an dir, du trägst ihn wie mit einer anderen Selbstverständlichkeit. Ich habe dich dann auf das angesprochen und du hast gesagt, ja, ich finde es irgendwie schade. Ihr Zürcherinnen sind gar nicht so fest mit dem Handwerk verbunden. Und ich muss sagen, ich gebe dir recht. Woran hast du das Gefühl, liegt das? Ich habe noch eine Tracht. Kennt man nie in den Sinn, die einfach so anzuziehen. Und an dir fände ich wahrscheinlich, wow, schau, sie hat eine Tracht da. Was ist das in der Schweiz? Was hast du das Gefühl?
Also sicher, ich weiss nicht, wie du aufgewachsen bist, aber jetzt die Freundinnen, meine Schweizer Freundinnen, ich glaube nicht, dass ihnen das zuhause einfach so mitgegeben worden ist. Obwohl, ich habe schon das Gefühl, in den letzten Jahren ist es eigentlich schon wieder cool und hip, vielleicht auch wegen der Weltlage, dass man so ein bisschen back to the roots geht und so ein bisschen mehr eigentlich will zeigen und das auch zelebriert. Ich glaube auch, das Oktoberfest, all die Münchner in Zürich, hat das auch wieder auch ein Stück gebracht, dass man wieder Trachten trägt. Hey, ich bin einfach so aufgewachsen in Kolumbien. Jeden Tag, als ich in der Schule bin, am 6 Uhr am Morgen, wo meine Schule gestartet hat, haben wir Nationalhymnen gesungen. Wir haben auch Tanzstunden gehabt. Also wir haben wie alle Tanz- oder Stil-Tanzrichtungen von Kolumbien müssen wie können. Ja, also sicher etwas, das von zu Hause gegeben mit wird oder auch vom Staat, von der Schule. Ja, das habe ich recht vermisst, als ich in die Schweiz gekommen bin. Ich habe nicht verstanden, wieso. Hast du keine Tracht? Was? Wieso nicht? Das ist doch... Das bist du, das ist deine Kultur, das sind deine Wurzeln. Ja, dir irgendwie eine Antwort dazu geben, weiss ich nicht. Ich weiss nicht, ob das einfach zu wenig zelebriert wird, die Heime. Obwohl ich, also mein Mann ist in einer Zunft da in Zürich und durch ihn habe ich das jetzt wieder wie können auch ein bisschen aufleben lassen. Die Schweizer Trachtkultur. Und ich bin die Erste, die Tracht anlegt. Also ich habe immer wieder an meinen Geburtstag meine Bündner Tracht getragen. Einfach so, um auf die Straße zu gehen. Da haben mich die Leute gefragt, hä, wo gehst du hin? Und ich sagte, nein, niemand, es ist mein Geburtstag. Ah, okay, und du hast Tracht da. Ja, ich liebe es, ich finde so etwas Schönes. Ein Teil von einer Gemeinschaft sein. Das finde ich etwas mega Schönes. Wichtiges. Ich bin auch mega glücklich, dass meine Söhne so gerne am Sechseleute teilnehmen. Ja, auch dort, oder die, die so und so anschauen. Aber ich finde es einfach schön, Teil sein von etwas, eine Gemeinschaft sein und stolz sein auf das und das auch zu zeigen nach außen. Es ist doch wunderschön. Und was ich schätze zum Beispiel auch am Schweizer Handwerk, das ist in Kolumbien ein bisschen weniger, obwohl wir eben so viel Handwerk haben, aber die Präzision. Also in Kolumbien hast du nie die Genauigkeit und die Finishing, die ein Schweizer Handwerker hat. Wenn man im Laden Heimatwerk geht, die Produkte anschauen. Sie sind so perfekt und so schön. Und letztens haben wir eine Reise gemacht und haben ein Mitbringsel von der Schweiz mitbringen. Und dann habe ich eben ein bisschen länger in diesem Laden mich aufgehalten und hat Holzfiguren von einem Krippenspiel. Und ich meine, dort kostet eine Figur irgendwie 800-900 Franken. Und im ersten Moment denkst du, was? Aber wenn du die Figur anschaust und das in die Hand nimmst, es ist wunderschöne Handarbeit, präzise, jede Linie und jeder Punkt stimmt. Und ja, ich finde, die Schweizer eben könnten so stolz sein auf ihr Handwerk, auf ihre Kultur, auf die Wurzeln, auf die Musik, aufs Essen, Fondue, ich meine Käse, ich liebe es. Ja, wir müssen das wie mehr feiern, finde ich total. Und ich probiere das meinen Kindern mitzugeben, genauso wie die kolumbianischen Feste und Tradition und das Handwerk, dass sie das unbedingt auch haben in der Schweiz. Ich finde, es hilft dir als Mensch, einfach Wurzeln zu haben, irgendwo wissen, dort gehörst du an. Also das ist mega wichtig für uns Menschen, finde ich. Ja.
Ich finde das so ein schönes Schlusswort, Maria. Du strahlst eine riesige Lebensfreude aus. Du bist so eine schöne Botschafterin, innerlich und äußerlich, für die Schweiz, für Kolumbien. Und wie schön, dass du an zwei Orten so schöne Wurzeln haben darfst.
Danke. Danke für die Einladung.
Jetzt zum Schluss möchte ich dich noch ein paar Fragen fragen. Du kannst sie ganz spontan beantworten.
Und kurz.
Darf kurz sein, darf lang sein, ja. Um noch ein bisschen mehr Maria auf den Weg mitzukommen. Maria, was bringt dir sofort gute Laune?
Gute Laune. Musik und Sonne.
Wenn du einen Tag nur für dich hättest, wie würdest du ihn verbringen?
Also ich muss eigentlich sagen, mit meinen Kindern, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so ein Spa-Tag, ganz allein. Einfach Nägel machen, Haar machen, Massage. Ja, an mir zu arbeiten, oder? Mich zu verwöhnen, genau.
Hast du Träume, die du dir noch erfüllen willst, beruflich oder privat?
Beruflich, also sicher, dass einfach Gazatau da läuft, wie geschmiert. Das ist einfach meine Vision. Für die nächsten 25 Jahre muss der Laden einfach stehen. Es wäre schön, einen zweiten oder einen dritten Laden können zu haben. Das wäre wunderschön. Und ein Traum, den ich hätte, wäre, irgendetwas Kleines in Kolumbien zu haben. Irgendein kleines Häuschen, eine Wohnung. Ja, genau.
Wenn du nur noch ein Outfit tragen dürftest, für den Rest von deinem Leben, was würdest du anziehen? Schweizer Tracht.
Entweder eine Tracht oder Jeans und ein weisses Hemd. Ja.
Mit ein paar Tauta-Accessoires. Ja. Die erlaube ich dir noch. Die darfst du auch noch wählen. Ja. Welchen Ort in Kolumbien sollten alle einmal gesehen haben?
Ja, wahnsinnig schwierig. Also nein, ganz Kolumbien. Es ist unglaublich, wie vielfältig Kolumbien ist. Von Schneeberge, Dschungel, Wüste, oh nein Gott, welcher Ort. Also ich würde sagen, Salento, das ist ganz nahe an meinem Geburtsort Pereira. Das ist ein Ort, wo Palmen hat, wo bis zu 40, 50 Meter hoch werden können. Und es ist ein wahnsinnig spiritueller Ort, also wenn du willst, Kraft tanken willst, dann würde ich dir empfehlen, dort hinzugehen. Ja.
Und die letzte Frage. Was würdest du der 10-jährigen Maria sagen, die aufs Flugi geht, auf Basel, die ein bisschen Angst vor dem kommt? Und was würdest du ihr mitgeben? Sie hat die Sprache noch nicht und jemand sagt ihr, da bist nicht so touchy, das machen wir in der Schweiz nicht. Was sagst du ihr heute?
Ja, sie hat dich zu glauben, dich nicht vom Weg bringen zu lassen. Laut schreien. Ich glaube, das ist es. Einfach ja, deine Wünsche zu äußern und nicht nach anderen zu leben, sondern wirklich nach dir selber. Ja.
Und vielleicht darf ich ergänzen, dass es gut kommt.
Ja, genau.
Gell?
Ja, visualisieren. Das ist wirklich das Wort, das ich auch immer meinen Söhnen gebe. Herz schaffen, an dich zu glauben und einfach schon das Ziel vor Augen haben. Ja.
Jede Station hat nachher einen gleichen Sinn ergeben im Leben. Voll. Wenn du in diesem Moment denkst, oh, was mache ich jetzt da?
Total, wirklich. Gebe ich dir einfach zu 100% recht. Ja. Aber mir hat es nicht so viel Sinn gemacht, auch die schlechten Momente. Aber ja, am Schluss wirklich Teil vom Puzzle. Ja.
Danke so vielmal, hast du heute so einen ehrlichen und herzlichen Einblick gegeben in deine Welten. Bevor du dich jetzt wieder um deinen Laden kümmerst, hast du noch irgendeinen Podcast, ein Buch, ein kolumbianisches Lied, was du heute teilen willst?
Ich bin immer ständig 100 Sachen am Hören im Auto, neben der Latino-Musik. Höre ich verschiedenste Sachen. Ich finde deutsche Unternehmerinnen, finde ich mega spannend. Baby got Business finde ich mega, mega spannend. Das ist so mehr wie im Geschäftlichen. Und sonst Spanisch, aber ich müsste im Fall wirklich schnell nachschauen, wie sie heisst. Eine Frau, die wie aus dem Nichts ein mega Imperium gebaut hat in Amerika. Sie ist Kolumbianerin. Und was bei ihr mir einfach so gut gefällt, ist einfach so die Motivationsspeeches, die sie hat. Die Visualisierung an dich glauben, wie du mit dir selber redest. Einfach das Gute, einfach lieb sie zu dir selber, wie du dir einfach am Morgen guten Morgen zu dir selber sagst, bringt einfach so viel. Positiv sein, genau.
Du tust mir das noch nachreichen und sagst es dann im Outro, damit es alle nachhören können.
Bitte, ich bin so schlimm mit Namen. Ich erkenne jedes Gesicht. Ich weiss, ich habe dich schon mal gesehen. Aber Namen, oh mein Gott.
Das kommt mir bekannt vor. Oh, schlimm. Aber apropos dein Gesicht, du hast gesagt, du willst für immer 38 bleiben. Ich finde, du hast noch eine jüngere Ausstrahlung. Nicht, dass das Wichtigste ist im Leben, aber du bist, man sagt doch, 20 siempre. Für immer 20 und etwas. Einfach aufgrund von deiner
Extrem. Hey, ich bin Latina. Ich kann dir nicht lügen. Ich bin mit anderen Schönheitsidealen aufgewachsen, was eigentlich ja nicht gut ist. Aber ja, so das Älterwerden ist
Ja, als Frau ist es vor allem gemein, gell? Entweder sagen die irgendwann alle, wow, ist die gemacht oder ui, ist die alt geworden. Ja. Es gibt gar nicht so viel dazwischen im Moment.
Ach, wir müssen irgendwie, hey, die Medizinwelt muss da noch irgendetwas machen, nicht? Das junge, nicht gemachte, das irgendwie müssen sie noch erfinden, ja.
Bis dort sagen wir einfach im Spiegel, ich bin gut, wenn ich bin.
Genau, positiv.
Jeder Tag könnte der letzte sein.
Wir sind gesund.
Ja. Was wollen wir mehr?
Genau.
Danke vielmals, Maria.
Ja, danke dir für die Einladung.
Mir ist das Gespräch mit Maria noch recht lang im Kopf geblieben, vor allem, wie sie mich so erinnert hat, dass wir in der Schweiz in einem der besten Länder leben, wenn es darum geht, Sachen umzusetzen und Ideen zu haben. Und auch, wie sie so geschwärmt hat vom Schweizer Handwerk und dieser Präzision, die unser Land ausmacht. Und ja, manchmal nehmen wir die so viel selbstverständlich und schätzen sie vielleicht fast ein bisschen zu wenig. Maria ist ein extrem warmer Mensch und hilfsbereit und sie lebt das wirklich, dass sie so eine offene Tür hat und die Gastfreundschaft. Ich habe in ihrem Laden dann noch zu Mittag gegessen und ihre Mami hat sich auch um mich gekümmert und geschaut, dass ich immer feines Trinken habe. Und ja, die Wärme, die steckt irgendwie einfach an und sie ist auch jemand, der gerne Leute vernetzt und überlegt, wer spannend könnte sein für einen Austausch und ich finde das so eine schöne Eigenschaft. Der Podcast, den sie empfohlen hat, heisst übrigens «Yo pude, tu puedes» von der Margarita Passos und der Sophie Passos. Er ist auf Spanisch, aber vielleicht interessiert das jemand von euch. Und jetzt wünsche ich euch eine super schöne Weihnachtszeit und bald einen guten Rutsch. Der Podcast macht eine kleine Pause und dann hören wir uns wieder Mitte Januar zum Hören, was sie sagt. Danke für euren riesen Support das Jahr. Der Start ist so gut gelungen und das alles nur dank euch und ich freue mich aufs neue Jahr mit euch.